Okay, ich mache heute jetzt an dem zweiten. Ein Licht haben die gemacht. He? Zweite Achtsamkeitsoben. Das werde ich an jedem oben machen, die schon im letzten Jahr oder noch weiter Vorjahr gesehen haben. Die kennen das ein bisschen. Einfach, ich schlage immer wieder ein bisschen Bock zum Thema für die, die nicht haben können kommen oder vielleicht auch den Vortrag nicht können anhören, sodass man immer wieder die Brücke hat zum Gesamtthema und vielleicht auch die, die es gehört haben, auch nochmal eine Repetition, um was geht es eigentlich und wo ist das, was ich heute oben möchte sagen, so eingeordnet in das ganze Jahresthema. Das Jahresthema, das wir das ja ein bisschen möchten anschauen, ist ja das Becoming, Sein im Werden. Becoming ist im Englischen auch ein Ausdruck für so Pantere, alles fließt, alles ist im Go und im Go. Und die Frage ist ein bisschen, wie sind wir in unserer Alltagsaktivität, in unserem permanenten Tun, wie ist so das Spannungsverhältnis von einfach so können sein im Moment und dann wieder vorwärts gerichtet sein in irgendeiner Aktivität, in irgendeinem Handeln. Wie gehen wir mit dem so in der Praxis um? Und vor allem die grosse Frage überhaupt, die mich immer wieder beschäftigt, wie gelingt es überhaupt, so eine Achtsamkeitspraxis, so eine Gewahrsinnspraxis, einfach in einem Alltag mit so Aktivität zu verbinden, dass es einem nicht wegreißt, dass man praktisch nur so unbewusst vor sich anhandelt und gar nicht wirklich präsent ist. Wie verbindet man so Aufmerksamkeit und trotzdem will ich ganz im normalen Leben in den Stuhl. Und wenn ich mir das überlegt habe, wie könnte man das aus meinem Erleben aus auch vertiefen, bin ich eigentlich darauf gekommen, dass man das könnte anhand von so drei Fragen machen. Und die drei Fragen, die haben übrigens auf der Rückseite von eurem Blatt, habe ich die drei Bilder, die da vorne sind, die können von hinten ja nicht erkennen, aber haben sie auch dort drauf. So anhand von drei Fragen, die sehen ihr hier auf dem dann wissen das unterste Blatt. So. Das sind so drei Fragen. Und die erste Frage, die ich mir so stellen kann, bin ich aufmerksam, bin ich gewahr, bin ich achtsam? Eine zweite Frage, die ich mir stellen kann, wenn ich so aufmerksam bin und gewahr bin, wie ist das, was ich erlebe? Was kann ich denn über das sagen? Und eine dritte Frage, die ich frage, was ist in dem, was ich erlebe, denn wirklich auch heilsam im Sinn von Leid auflösend? Und das ist eigentlich das Ziel, das ganz grundsätzliche Ziel, das wir hier oben haben. Das kann man hier wirklich nicht lesen, aber auf einem Blatt so knapp. So, der Ausgangspunkt ja auch von der buddhistischen Lehre, von Buddha, das, was er hat wollen erreichen, nämlich Leid aufheben oder im MBSR-Kurs, die wir einen gemacht haben, auch Stress reduzieren und aufheben, ein bisschen moderneren Begriff für Leiden und ein bisschen eingeschränkter. Leiden ist viel umfassender, es geht nicht darum, wie könnte ich das aufheben. Und Buddha hat das, da man im späteren Verlauf von dem Jahr noch darauf eingehen, hat das dann ausführlich gelehrt, nämlich so im achtfachen Pfad. Und der achtfache Pfad unterteilt sich auch wieder so in drei Gruppen, nämlich Meditation. Und Meditation, könnte man eigentlich sagen, steht bei dieser Frage, bin ich gewahr? Das, was ich jetzt gemacht habe, was wir vorher miteinander gemacht haben, in der Meditation, wir haben versucht, wie ich ganz bewusst sein. Das ist so ein Teil vom Übungsfeld, von dem achtfachen Pfad. Wenn man dann so aufmerksam ist und klar kann anschauen und wahrnimmt, dann erkennt man ja etwas. Und dann werden einem für den Zusammenhang klar. Und das, was man hier anfängt zu erkennen, das wäre dann Wissen oder Weisheitsaspekt. Wie ist es? Und wenn ich weiss und erkenne, was ist, falls man auch eher leichter zu erkennen, was war eigentlich jetzt gut in dieser Situation. Und das war dann das Handeln. Das ist ja die dreifache Trainingsgebiet. Und ich finde für mich faszinierend, um zu sagen, dass das nicht jetzt einfach nur irgendwie östliche Primborium ist, sondern dass sich diese drei Aspekte auch in der benediktinischen Regeln von Benediktus, wo so die Urmutter ist von dem Mönch und Nonnenklöster im christlichen Hintergrund, dass Ora et labora et legere. Ora, das war das Beten. Das ist, entspricht eigentlich der Meditation bis zu einem gewissen Grad. Es ist einfach die Frage, wie viel Glaube an einen Gott ist dort dabei, dann wird es nicht zum Gebet, wobei es gibt auch ein sehr wortloses Gebet ohne ein bestimmtes Objekt, aber es geht ja in die Richtung. Also ist das Ora-Ding. Labora, das Handeln, Beten und Arbeiten, das ist das Handeln-Aspekt. Und der dritte Aspekt, eben das, was man nicht so hört, man heisst meistens nur Ora et Labora, aber es geht ja weiter, Ora et Labora et Legere. Lernen und studieren, und das war dann Weisheit. Oder? Also auch die drei Aspekte, das dreifache Trainingsgebiet, haben wir auch im, durchaus im christlichen Hintergrund. Das ist ganz prägend für unsere Kultur. Ich habe gerade gestern in Mariastein gesehen, oder? Das ist das so richtig Benediktinerkloster. Und in den Benediktinerkloster findet man das in den Bibliotheken oder in den Eingängen Ora et Labora. Und zum Beispiel eben in Einsiedeln, da ist mir das erst mal aufgefallen, über die Bibliothek heisst es eben Ora et Labora et Legere. Und dort ist echt der ganze so Spruch drauf. Und die drei Fragen, die wir hier eigentlich haben, die zielen so in die Richtige. Und wenn wir eigentlich so in diesen drei Gebieten vorwärts gehen, dann tut sich da wie so ein Feld aufspannen, nämlich von erweiterter Aufmerksamkeit und Erkennen. Und das ist dann, sollen da die Kreise darstellen. Da. Mit hin so wie über verschiedene Möglichkeiten, und die Fragen sind ein Aspekt, die wir wie so Aufmerksamkeitspunkte in unseren Tag hineinstreuen. Und es geht eigentlich darum, dass diese Punkte, so, das eher fiebrige Dumm ist, Rot, von unserem Alltag anfangen, so wie auffällig. Es sind so wie Regentropfen, von Platten geht dort ein und dort ein, und irgendwann gibt es immer mehr, und dann ist, verbindet sich das auch untereinander. Also die blauen Flächen, die sind sowieso auslaufen. Und wenn das immer mehr sind, gibt es immer mehr, gibt es ein ganzes Netz von solchen Momenten. Und das Ziel wäre eigentlich, dass wir solche Momente in unserem Alltag immer häufiger werden. Und das kann eine ganz große sein, es kann eine kleinere sein. Und wenn wir das immer mehr haben, dann fühlen sich die auch wie so untereinander an zu vernetzen. Und die Phase von einfach Unbewusstsein nimmt immer mehr einfach ab. Das wäre so das Ziel. Und die Idee von dem, was ich da, mir jetzt überlegt habe für das Jahr, ist das eben anhand von so Fragen zu vertiefen. Weil Fragen tun, wie die Aufmerksamkeit auf etwas richten. Wenn ich eine spannende Frage habe, die euch interessiert, dann kommt jetzt das Neugier geweckt und dann geht man so dran. Und wenn man sich selber etwas fragt, dann tut sich die Aufmerksamkeit ein Stück weit richten. Und in ganz vielen Lehrreden, fangen die Lehrreden auch an mit einer Frage, die irgendjemand stellt oder die Buddha stellt. Und das scheint offensichtlich zu sein, dass man mit Fragen kann man sich wie die Aufmerksamkeit auf etwas richten. Und darum möchte ich versuchen, anhand von diesen so drei wie globalen, übergeordneten Fragen und den einzelnen Üben zu überlegen, was für alles weitere, und das sind hunderte und tausende von Unterfragen, stehen eigentlich dahinter. Und dass wir dann vielleicht so Fragen können mit in unseren Alltag nehmen. Und dann poppt wirklich die Frage auf, jetzt haben wir doch die Frage gehabt an dem oben, wie ist es jetzt eigentlich gerade? Und anhand von diesen Fragen so unsere Aufmerksamkeit im Alltag immer wieder richten, sodass sich immer mehr so Aufmerksamkeitsfelder eigentlich ergeben. Das wäre so das, was ich das letzte Mal deutlich länger erzählt habe, jetzt nochmal ein bisschen zusammengefasst. Und heute oben möchte ich mich eben an dieser ersten Frage ein bisschen zuwenden, nämlich bin ich gewahr oder bin ich aufmerksam? Warum ist das Wort gewahr brauche nicht achtsam, das kann ich dann später noch sagen. Es wird vielleicht auch klarer, wenn wir uns mit dem Thema weiter befasst haben. Ich habe euch hier auf diesen Blättern, die ich euch habe übrigens auch, haben alle so eine? Oder auf diesen Blättern, das hinterste eben, haben die drei Folien vom letzten Mal drauf, oder die wichtigste Folie vom letzten Mal. Und vorne haben wir das Satipatthana Sutta, und zwar die erste und auf der Rückseite die ersten fünf Vers von dem Satipatthana Sutta. Und es gibt ja noch viel mehr, das ist ein ziemlich langes Sutta, und das nächste Mal, dann wieder die nächsten Vers, können wir uns in denen zuwenden. Heute so geht es eigentlich nur noch auf die ersten fünf Vers. Vielleicht noch, was ist ein Sutta? Das ist ein komischer Begriff, das ist eine Lehrrede. Oder es ist eigentlich wie eine Belehrung, wie auch Jesus irgendwie an seine Jünger und an die, die da gekommen sind, die sind wieder mit einer Frage gekommen, und er hat auf die Frage geantwortet und hat eine Belehrung abgegeben. Und das ist häufig eben auch im Gleichnis, dass man irgendein Gleichnis, ein Bild braucht dafür, wie man es auch im Christlichen kennen, Rebstock und ein abgeerntetes Feld. Und es gibt ganz viele Bilder, die da gebraucht werden, oder Salz, sie sagen Salz der Erde oder eine Öllampe. Und in diesen Lehrreden von Buddha ist das sehr ähnlich, gibt es ganz viele so Bilder, wo einem, wenn man die sich auch für das Bild sich dann auch innerlich behalten, man sich gut kann zurückerinnern, was damit eigentlich gemeint ist. Und in diesen Lehrreden eben, oder belehrenden Reden, geht es darum, dass Buddha eben auf Fragen reagiert hat oder selber gesagt hat, ich möchte euch jetzt etwas erzählen zu einem Thema X. Und die Lehrreden, die sind in so Suttensammlungen gesammelt. Ich kann es für das nächste Mal ein paar von diesen Büchern mitbringen. Es gibt so ganze Lehrredensammlungen, das sind so dicke Wälzer. Und die Satipatthana Sutta, die ist aus der mittleren Sammlung. Und das ist das M10, die 10. Lehrrede in dieser mittleren Sammlung. Das sind 3 Bände, wenn man die so ausgedruckt hat. Der Satipatthana Sutta, vielleicht noch, wo tue ich mich ein bisschen darauf abstützen. Es gibt wirklich ein irrsinniges Buch, das seht ihr hier vom Bhikkhu Anālaya, das ist ein deutscher, noch lebender, ist eben um die 50 rum, Mönchsgelehrter, der an der Uni Hamburg lehrt, und auch in Indien, wo das Buch geschrieben hat, ist seine Dissertation über die Satipatthana Sutta. Das kann man auch kaufen, man kann es sogar abladen als PDF. Es ist ein fantastisches Buch, es ist einfach halt eine Doktorarbeit. Und also das ist ein Teil, wo ich mich darauf abstütze, jetzt hier oder die Ausführungen und auch seine Übersetzung hier nehmen. Aber auch vom Jana Ponica gibt es ein sehr tolles Buch, Schulung der Geistesgegenwart. Und nicht auf andere Vorträge, die ich gehört habe, wie auch auf eigene Erfahrungen, jetzt, wo ich hier zurückgriff. Und ich würde euch jetzt vorstellen, dass ich euch einmal einfach die 5 Verse mal vorlese. Ihr habt sie ja vor euch, könnt sie auch mitlesen. Und lasst mal vielleicht das auf euch wirken. Man muss sich vielleicht noch bewusst sein, das ist, die Texte sind 2500 Jahre alt. Das ist nicht unbedingt unser Duktus und Spruch, wie wir vielleicht schwätzen. Es ist zwar eine moderne Übersetzung. Und was auch ganz speziell ist an diesen Lehrreden, ist, dass die immer wieder Wiederholungen haben. Es kommt immer das Gleiche wieder. Es gibt Übersetzungen, wo man es zum Teil ein bisschen wegkürzen will. Die sind ja einfach das erste Mal eben 300-400 Jahre einfach auswendig tradiert worden. Die hat man immer wieder, und die Wiederholungen offensichtlich, mir hilft es zwar leider nicht, mir das zu merken, wenn ich die Wiederholungen lese, aber offensichtlich scheint das zu helfen, wenn man das auswendig gibt. Und der, einer von der Hauptmönch von Buddha, der hat ja all die tausenden Lehrreden auswendig können. Das ist einer von denen, der dann dazu beigetragen hat, dass man sie hat können, auch niederschreiben konnte. Ich lese euch jetzt einmal die ersten 5 Vers vor. So habe ich gehört. Einmal lebte der Erhabene, das ist der Buddha, im Land der Kuru bei einer ihrer Städte namens Kamasadama. Dort sprach er die Mönche an. Ihr Mönche, Ehrwürdiger, antworteten sie. Der Erhabene sagte dies. Ihr Mönche, dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Wehklage, zum Beenden von Dukkha, das ist gleich Leiden, und Betrübtheit, zur Erlangung der richtigen Methode, zur Verwirklichung der Befreiung, nämlich die 4 Satipatthanas. Welche 4? Hier, ihr Mönche, verweilt ein Mönch, hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam und frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich der Gefühle verweilt er, die Gefühle betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich des Geistes verweilt er, den Geist betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich der Dhammas verweilt er, Dhammas betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Und wie, ihr Mönche, verweilt er hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend? Hier, nachdem er in den Wald oder zum Fuße eines Baumes oder zu einer unbewohnten Hütte gegangen ist, setzt er sich nieder und nachdem er sich mit gekreuzten Beinen gesetzt, den Körper aufgerichtet und Achtsamkeit geistig in den Vordergrund gebracht hat, atmet er achtsam ein, atmet achtsam aus. Lang einatmend weiß er, ich atme ein. Lang ausatmend weiß er, ich atme lang aus. Kurz einatmend weiß er, ich atme kurz. Kurz ausatmend weiß er, ich atme kurz aus. Er übt sich so. Ich werde den ganzen Körper empfindend einatmen. Er übt sich so, ich werde den ganzen Körper empfindend ausatmen. Er übt sich so, ich werde die Körperformationen beruhigend einatmen. Er übt sich so, ich werde die Körperformationen beruhigend ausatmen. Gerade wie ein geschickter Drechsler oder sein Lehrling, wenn er eine lange Drehung macht, weiß, ich mache eine lange Drehung. Oder wenn er eine kurze Drehung macht, weiß, ich mache eine kurze Drehung. So weiß der Mönch lang einatmend auch, ich atme lang ein. Und weiter dann wiederholend. Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers, den Körper innerlich betrachtend, oder verweilt hinsichtlich des Körpers den Körper äußerlich betrachtend, oder verweilt hinsichtlich des Körpers den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens im Körper betrachtend, oder verweilt die Natur des Vergehens im Körper betrachtend, oder verweilt die Natur sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist ihm gegenwärtig in dem Maße, das zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig an nichts in der Welt haftend. Genauso verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper betrachtend. Das sind also die ersten fünf Vers, wo zuerst, und darum habe ich die Überschriften gemacht, auch einmal überhaupt so ein bisschen das Ziel von dieser Lehrrede beschreibt. Dann wie eine Kurzzusammenfassung gemacht in dieser Definition im Vers 3, dann auf ein erstes so Objekt eingeht von der Aufmerksamkeit, nämlich die Atmung. Und dann kommt so ein Kehrvers, der immer wieder sich wiederholt. Nach all diesen Objekten. Und ihr seht in diesem Abbild drunter den Aufbau von der Lehrrede. Wir haben jetzt unten links die Atmung. Da haben wir jetzt in dem Punkt 4 die Atmung beschrieben. Und dann geht das aber weiter und all die einzelnen Elemente, die hier beschrieben sind, die dann so auf sich aufbauen, sind alles Vers. Und dazwischen ist immer ein Kehrvers. Und am Schluss kommt es dann zu einem Abschluss. So ist der Aufbau von der Lehrrede. Und wir sehen, da hat es so vier Aspekte. Nämlich, wo auch in dieser Definition kommen, nämlich der Körper. Also es gibt verschiedenste Verse, die sich zur Körperaufmerksamkeit äußern. Der erste ist die Atmung. Und dann geht es weiter mit Körperhaltung, Aktivitäten, anatomische Bestandteile, Elemente und Verwesen der Leichnam. Also die Auflösung vom Körper. Dann kommt die nächste Gruppe, dann eben die Gefühle. Das ist das zweite Satipatthana. Dann kommt der Geist und dann kommen die sogenannten Dhammas. Dhamma hat eine ganz große Bandbreite von Übersetzungsmöglichkeiten. Eine ist zum Beispiel Wirklichkeit und eine andere ist Lehrinhalte. Das sind eigentlich hier so wichtige Lehrinhalte. Hindernis, Daseinsgruppe, Sinnesbereich und am Schluss die vier edlen Wahrheiten. Und in der vier edlen Wahrheit ist der achtfache Pfad, wo wir hier drei Punkte aus haben, ist ein Bestandteil von dem. Und was wir jetzt heute machen werden, eben ist, dass ich einmal auf die allgemeinen Aspekt eingegangen, nämlich die Definition und der erste Teil. Und ihr seht schon, eben, heute sind wir nur, kommen wir nur bis zur Atmung und die Lehre geht immer noch weiter. Also wir haben noch Futter für ein paar nächste Übungen und froh, wie weit wir auf die anderen Elemente wirklich alle so von dir eingehen. Aber man sieht schon einmal an dem eigentlich, Achtsamkeit ist nicht nur so etwas Präsenz im, und im Moment sein und gerade den Kaffee schmecken oder so, sondern die Achtsamkeit kann sich auf ganz viele Sachen einlassen. Und ganz viele Objekte haben. Und Satipatthana heisst eine Sati, die Satipatthana sind da. Sati ist eben Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit, wie die es meistens übersetzen. Und Upatthana ist der Begriff Dabeisein oder Beiseitestellen. Also in dieser Lehre wird so geschildert, wie man an vier Felder von der Aufmerksamkeit kann, die Aufmerksamkeit vertiefen. Und das Wichtige ist jetzt, das hat einen ganz hervorragenden Platz in der buddhistischen Lehre, die Aufmerksamkeit und alles, was mit Sati gemeint ist. Darum heisst es schon in dem Punkt 2, dies ist der direkte Weg oder auch der einzige Weg. Da kann man sich ein bisschen darüber streiten, was ist das jetzt der einzige, gibt es keinen anderen Weg, so ist es eigentlich nicht gemeint, sondern eben so gemeint, dies ist der direkte Weg, darum braucht der Analayo auch die Übersetzung. Die Aufmerksamkeit ist in der buddhistischen Lehre so der Königsweg zur Befreiung von Leid. Es gibt aber einen anderen Weg, aber in seiner Belehrung und das, was er erlebt hat, in seinem Suchen, ist er dazu gekommen, dass er gesagt hat, hey, das ist Ekayana, es ist der Weg. Der Weg, der zu einer Befreiung führt. Nur wenn ich mir bewusst wird, was da ist und wie die Wirklichkeit ist, kann ich darauf Einfluss nehmen. Das ist eigentlich ganz einfach nachvollziehbar. Ich brauche ein gewisses Grad von Aufmerksamkeit, denke ich immer, ich muss etwas erkennen, dass ich etwas ändern kann. Wenn ich es nicht erkenne, kann ich nichts ändern. Und darum ist für ihn das der Weg, den er hier ausfaltet, und zwar zum Beenden von Dukkha, hier zu verleiden. Da steht ja eben hier auch in der Mitte von dem hier. Was gibt es für eine Möglichkeit, sich von Leid zu befreien? Und er sagt ausdrücklich in dieser Lehrrede und in vielen anderen Lehrreden auch, es ist die Aufmerksamkeit, die steht so wie am Anfang. Und mit dem komme ich dazu, mich vom Leiden zu befreien. Und Leid, nochmal, das hat mir da Akin schon noch schön erläutert, einer von meinen Lehrern gesagt, Dukkha heisst eigentlich, wie, es ist die Radnabe, in so einer Radnabe kennen Sie vielleicht einen alten Speicherrad, und wenn sich das Rad drüllt, dann gibt es eine Abreibung und es wird so schmierig, oder? Wenn man da reinlängt in die Radnabe, hast du immer schwarze Finger, im Velo, im Töffel auch und so, und das hat dann Fett und das riebt und das schmirgelt. Und das Dukkha ist so, dass ich so permanent in Reibung sein mit etwas. Das ist eigentlich so das Leid, das ist gemeint mit Dukkha. Du ist irgendwie die Radnabe und K, das was durchgeht. Also das, was er da treibt, dass ich permanent im Widerstand sie im Reibung, das ist das, was mit Leid gemeint ist. Und das, was er da Ihnen beschreibt, in deren einen Lehre ist dazu angetan, sich von dem Leid vollständig zu befreien. Und er geht dann in der nächsten, dem nächsten Vers geht er darauf ein, welche vier das sind, nämlich eben Körper, Gefühl, Geist und Yidamas. Das sind so die vier Bereiche oder Dimensionen, wo man kann, Achtsamkeit anwenden kann. Es gibt vielleicht noch weitere, aber ich habe nur die hier genommen. Und was vielleicht noch wichtig ist, wenn man so auch in buddhistische Schulen oder sonst schaut, eigentlich jedes von denen, je nach Tradition und je nachdem, wo das gelehrt wird und von wem das gelehrt wird, kann jeder einzelne Teilbereich von denen sogar für sich selber, nur schon die Aufmerksamkeit auf den Atem, ist eigentlich ein voller Befreiungsweg. Weil wenn ich das wirklich bin, erkenne ich ganz viel und führt dazu, wenn ich es wirklich konsequent beobachte, in jeder Filigranität, dass mir so viel bewusst wird, dass ich das zur Befreiung führt. Also jedes einzelne Element ist an sich schon ein einzelner Verb und in der Gesamtsumme gibt sich noch mehr Dynamik. Also der Aufbau vielleicht da hinten, das ist ein bisschen eine gefährliche Darstellung, da jetzt hat man so das Gefühl, ja, das da oben ist wichtiger als das da unten und ist besser. Also nur Anfänger beschäftigen sich mit Atemmeditation. Oder? Ich muss schauen, dass ich da schnell weiter rauf komme und mich da irgendwie mit gewöhnlichen Geisteszuständen befasse, dann bin ich einen Schritt weiter. Das wäre also eine Fehlinterpretation von dieser Grafik. Buddha hat auch bis an sein Lebensende Atemmeditation praktiziert, immer wieder und ganz lange Zeiten. Hat er ja nicht müssen, wenn er das, also er hat das als Erleuchteter immer noch gemacht. Einfach, dass man das sich bewusst wird, Atemmeditation steht ganz am Anfang von jeder Praxis und steht auch noch ganz am Ende. Das ist nie das Ende. Die hat so viel, so eine Fülle, die Atemmeditation, das ist nicht einfach weniger wert, wenn es weiter unten ist oder am Anfang steht. Es ist noch ganz wichtig, dass man das auch sich bewusst wird. Es geht nicht um ein besser oder schlechter auf dem Weg. Und jetzt ist vielleicht wichtig, dass so, und darum kann ich das auch rot angeben, in dieser Definition tut das so vier Arten, wie man sollte mit der Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit arbeiten, beschreiben. Und selber kommt ja dort eine Studie hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend, unermüdlich, wissensklar, achtsam und frei von Verlangen und Betrübtheit. Das sind also eigentlich vier Elemente, wie man jetzt sich diesen Feldern von dieser Betrachtung zuwenden. Und darum ist vielleicht, und das steht ganz am Anfang und hat darum auch ein Gewicht, und es ist wichtig, dass man versteht, was mit diesen vier Elementen gemeint ist. Das kann vielleicht auch helfen, selber ein bisschen noch mehr zu verstehen, was es in Achtsamkeitspraxis geht. Und darum möchte ich dazu etwas sagen. Und auch hinten im Kehrvers, denn die drei Elemente, die ich hier rot angeleuchtet habe, die kommen auch wieder. Die kommen 13 Mal in der ganzen Lehre, die der Kehrvers wiederholt. Darum hat er nicht auch ein Gewicht. Und ich finde jetzt am Anfang, wenn wir uns mit Aufmerksamkeit auseinandersetzen, finde ich mal interessant, was hat er so gesagt, was soll die Aufmerksamkeit wie begleiten? Oder was macht's, was gibt ihr wirklich so die Kraft, dass sie wirklich auch so etwas mehr ist, als einfach ein bisschen so aufmerksam und präsent sein. Zuerst vielleicht aber eine Bemerkung, möchte ich das Wort achtsam, oder auftaucht, zuerst mal unermüdlich, wissensklar und achtsam. Zuerst wird überhaupt, was für Facetten hat überhaupt das Wort Achtsamkeit oder eben Sati, Satipatthana Sutta, Sati und Patthana Sutta. Und das kann man, finde ich, am schönsten wiedergeben, eigentlich nicht, indem man da jetzt eine lange Definition vorliest, sondern das anhand von ein paar Gleichnissen oder Bildern, die Buddha gebraucht hat, das ein bisschen beschreiben kann. Ich möchte euch das in ein paar von diesen Lehr oder von diesen Gleichnissen ein paar sagen. Ich kann jetzt vielleicht noch besser merken. Die kann man sich eigentlich relativ gut merken. Ich bin sehr schlecht im Erinnern, aber so Bilder kann ich mich noch gut erinnern. Vielleicht hilft euch auch das. Und anhand von diesen verschiedenen Gleichnissen oder Bildern werden verschiedene Facetten von dem einen Wort Achtsamkeit werden ein bisschen plastischer. Und wir merken, was hat das für eine breite Spanne, das Wort Achtsamkeit. Die Bilder, die Buddha braucht, sind nicht klar, vor 2500 Jahren, agrarische Gesellschaft, sind nicht alles viele Bilder, einfach wie die halt damals gelebt haben. Das ist nicht für die nicht unbedingt gerade so, wie wir heute leben, aber ich glaube, man versteht sie immer noch. Ein Bild, das er braucht, und wir haben ein bisschen unsere Meditation heute oben so angefangen, ist das Bild, das er braucht, in der Vorstellung irgendwie nach der Erntezeit, wo die Felder abgeändert sind, und dann hat es dort Hirten, die ihre Büffel oder weiß nicht was für Tiere dort hirten. Und wenn die Felder nicht abgeändert sind, dann kann man die Tiere einfach laufen lassen. Die hat ja nicht nur den Rest zusammenfressen, und man muss nicht mehr schauen, dass er jetzt beim Nachbarn ins Feld läuft, sondern der Hirt, der dann so eine Herde muss hirten, der kann relativ entspannt und am Baum sitzen, im Schatten, und muss einfach ein bisschen schauen, dass ich nicht zu weit weglaufe. Aber so grundsätzlich hat er sich einfach so ein bisschen aus dem Augenwinkel, hat er die Kühe im Auge. Also hat eine gewisse Aufmerksamkeit, aber ist relativ entspannt dabei. Weil weit laufen kann ich sie nicht, und sie bleiben in der Nähe und muss einfach sich so ein bisschen beobachten. Und das ist so ein erster Teil. Aufmerksamkeit kann recht entspannt sein. Es ist nicht einfach, ich muss jetzt hier genau anschauen und so, sondern einfach, ich sitze jetzt einmal und ich nehme wahr und meinen Körper und so So, als würde ich eben im Schatten von einem Baum sitzen. Ich bin zwar präsent, aber easy dabei. Das haben wir versucht am Anfang ein bisschen anzuzeigen. Einfach mal sitzen und ein bisschen den Tag verklingen lassen. So. Ganz entgegengesetzt ist dann ein Bild, das er auch braucht. Es ist so die Aufmerksamkeit auch sie wie ein Wunddoktor, der muss so eine vergiftete Pfeilspitze oder einen Dorn hat sich da irgendwie verbohrt in die Haut und muss den jetzt erstens finden und rauskriegen. Oder? Da muss ich mit einer Bassette oder irgendwie mit einem Höckli nadeln, sie genau anspüren und wo ist jetzt genau, und dann hat er vielleicht weh, und sie schauen, ob sie zuerst weh machen. Sie müssen ganz aufmerksam das Splitterli finden und rauszupfen. Da bin ich extrem fokussiert. Das ist auch Aufmerksamkeit. Also ich habe die Weite und ich bin dann ganz bei etwas, was ich hier untersuche. Und wir haben das gesehen bei der Atmung. Ich kann die Atmung als eine ganze Bewegung wahrnehmen. Oder ich kann sagen, wie fühlt es sich jetzt ganz genau nur bei der Nase an. Oder nur jetzt der Kontakt von meinem, ich kann jetzt so nicht angelegt, aber könnte man ja vom Knie oder von meinem Fuß zum Sitz. Wie fühlt sich das genau dort an? Und jetzt irgendwie, wie ändert sich? Also ich kann das einfach untersuchen, wie ist es eigentlich, wenn ich dort dabei bleibe. Das ist mir ganz fokussiert. Also das ist schon mal eine erste Spannung, ganz weit und offen und ganz, ganz konzentriert. Dann hat die Achtsamkeit auch eine wichtige Funktion und die wird oft geschildert, sie hat eine beschützende Funktion. Das wird geschildert zum Beispiel mit einem Torwächter, so eine alte Stadtmauer, die offensichtlich die Dörfer und so haben auch eine Art Stadtmauer gehabt, wie bei uns auch damals. Und da hat es einen Torwächter gegeben und der hat geschaut, wer er da reinlässt und am Oben hat er dann zugemacht. Und dann ist aufmerksam gesagt und hat geschaut, wer kommt da innen und raus. Und die Stadt hier, also die Türen, die stehen so für unsere Sinnestore. Und ich habe Augen, ich habe Ohren, ein Geruchsorgan. Und je nachdem, wer da reinkommt, hat das eine Wirkung auf meinen Geist. Und die Achtsamkeit steht praktisch an diesen Tor und lässt jemanden rein oder nicht rein. Oder weniger oder mehr rein. Tut das regulieren, macht es da mal zwischen zu, wenn es eine Verstopfung gibt, und macht es wieder auf und so und schaut, wer da kommt. Und die Achtsamkeit tut praktisch den Zufluss von diesen Sinneseindrücken regulieren. Hat eine Schutzfunktion. Wenn wir wissen, jeder kennt das von sich, wenn ich das und das höre oder das und das sehe, macht das in mir etwas. Wenn ich einen Schokokuchen sehe, kriege ich Lust drauf und dann will ich einen Schokokuchen. Oder wenn ich das im Prospekt lese, dann möchte ich dann das. Oder, und so weiter. Es gibt Sinneseindrücke, die bei euch sofort etwas machen. Mehr oder weniger. Jeder kennt das von sich. Und da muss ich schauen, wie weit ich mit diesen Sinneseindrücken ausliefern. Also Sati hat da so einen Regulator-Effekt. Sati wird auch oft gebraucht, das ist ein bisschen ein ähnliches Bild, ein Wagenlenker, jemand auf dem Kutschen. Und der hat irgendwie 4-5 Ross vor sich und hat da Zügel in der Hand. Und der muss schauen, dass das eine nicht festzieht und die andere nicht und dass sie im Gleichtrab laufen. Und Sati hat auch die Funktion, andere Geistesfunktionen aufeinander abzuregulieren. Zum Beispiel Aktivität und Entspannung. Sammlungsfähigkeit, Konzentration und Offenheit. Es gibt verschiedene, werden wir vielleicht später in der nächsten Übung mal darauf kommen, so geistige Faktoren. Sati hat ein bisschen so den Zügel in der Hand und tut das wie so lenken. Hat das auch durchaus einen lenkenden Aspekt. Ich muss merken, was passiert und wo ist jetzt etwas nötig, wo muss ich eher zu- und nachgeben. Das ist ein weiteres Bild, ein Kutscher. Sati, Aufmerksamkeit, hat einen lenkenden Aspekt. Es gibt auch ein weiteres schönes Bild, wo viel zusammenkommt, was wir jetzt in dieser Meditation gemacht haben. Oder vielleicht noch zuerst ein bisschen zum Lenken, dann, bevor ich das vergesse. Ein anderes schönes Bild ist jemand, eben auch wieder ein agrarisches Bild, jemand tut Fliegen auf dem Acker. Er hat irgendwie einen Ochs vorne dran und hat eine Peitsche oder so einen Stock, den er dann muss lenken und muss gleichzeitig mit seinem eigenen Körpergewicht den Flug immer wieder richtig reindrücken. Wenn er zu tief reingeht, dann verhängt sich der Pflug und der Ochs kann dann nicht weiterziehen. Oder wenn es zu flach ist, dann ist die Furche zu wenig tief. Und da muss ich auch schauen, dass der Ochs in die richtige Richtung läuft. Nicht, dass ich dann plötzlich die Furche so habe und eine so und dazwischen nichts. Sondern irgendwie muss schauen. Also ich muss schauen, wie viel Energie gebe ich ihm die Aufmerksamkeit, dass ich mich nicht verhänge und gar nicht mehr wahrnehme, was ringsherum läuft. Dass meine Praxis aber auch Aufmerksamkeit in die richtige Richtung läuft. Also ich muss mir ein bisschen wissen, wo will ich mit meinem Box annehmen. Ich muss eine gewisse Zielvorstellung haben. Und auf alles die Zielvorstellung spüren, bin ich jetzt genug weit dran oder zu wenig weit dran, in welche Richtung muss gehen, das ist alles in Aufmerksamkeit drin. Also es sind ganz viele, jemand, der dort fliegt, muss auf ganz viele verschiedene Sachen aufmerksam sein. Und das alles ist in diesem Wort mit drin. Das ist auch ein Steuern und ein Richten dabei. Und ein Bild, das viel zusammenkommt, da kann ich dann noch mal ein bisschen auf unsere Anfangsmeditation sprechen, was haben wir für Elemente gehabt. Also auch ein Eindrückungsbild finde ich, es gibt einen Mann oder eine Frau und die hat eine Ölschale auf dem Kopf, gerammt voll mit Öl und muss mit dieser Ölschale auf dem Kopf durch eine Menschenmenge laufen, die auf dem Markt ist und dort heisst es in der Schönheit des Dorfes oder des Ortes beim Tanzen zuschauen. Das ist irgendeine Marktattraktivität, voll Leute, alle sind da am Zuschauen, finden die schöne Frau glatt, wie die da tanzt und der muss mit dieser Schale auf dem Kopf durchlaufen und hinter ihm ist so eine Henker oder so ein Schwerträger und nur wenn er ein Tropfen Öl verschütten wird, wird er geköpft. Also er hat einen rechten Stress. Er muss jetzt mit dieser Ölschale durch die Menschenmenge durchzirkulieren. Und da sind ganz viele Sachen dabei. Erstens einmal auch wieder, wenn er sich ablenken lässt, oder, durch das, was jetzt hier läuft, und vielleicht findet er die Frau ja schön und würde eigentlich gerne auch einen Blick von ihr nehmen oder von den Leuten, die am Weg sind, er muss extrem bei sich bleiben. Wenn er das nicht macht, dann wird er sicher die Ölschale nicht nur einen Tropfen verlieren, sondern sie wieder mal runterfallen. Also er muss extrem in der Körperwahrnehmung sein. Und Körperwahrnehmung ist eben etwas, wo ich sehr stark merke, wie geht es mir jetzt eigentlich? Wo zieht es mich an? Was sind meine inneren Motivationen und so weiter? Wenn ich im Körper bin und immer wieder zurückkomme, spüre ich ganz gut, wo stand ich gerade. Also Körperaufmerksamkeit ist da ein ganz entscheidender Faktor, um das, die Aufgabe zu meistern. Und wenn ich eben die Körperaufmerksamkeit verliere und das Öl durch das verschütte, hat das martialische Konsequenz, ich werde geköpft. Wenn ich eben die Aufmerksamkeit verliere, werde ich wieder Opfer, jetzt nicht im Bild gesprochen, sondern das ist damit gemeint, werde ich Opfer von Prozessen in meinem Geist, die dazu führen, dass ich leide. Also das Köpfen, weil ich leide wieder. Also wenn ich nicht wirklich die Aufmerksamkeit Präsenz halte, in all dem Getubel inne und sie immer wieder verliere, und das machen wir meistens, also ist ja nicht so einfach, die Aufmerksamkeit zu halten, dann werde ich Opfer von leidschaffenden Prozessen. Und darum ist ganz wichtig, egal was da um mich herum läuft, bei dieser Körper aufmerksam können zu bleiben. Also wir haben, und damit Leid zu verhindern. Ein ähnliches Bild, dort ist ein bisschen, dann höre ich auf mit denen, so ein Beispiel, ist auch ein Beispiel, dass man einen Pfosten hat und an dem Pfosten sind 6 wilde Tiere angebunden. Und der Pfosten ist aber ganz ein dicker Pfosten, der ist tief im Boden. Das ist nicht das Problem, dass der ausgerissen werden kann. Und der Pfosten ist die Aufmerksamkeit und die Sammlung. Egal wie die Viecher an dem Pfosten rissen, und das sind die 6 Sinneswahrnehmungen, da mit der 6. Also unsere Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und der 6. Sinn, ja ganz wichtig in der buddhistischen Sichtweise. Die inneren Gedanken und innere Gefühle ist der 6. Sinn. Und die reissen uns immer irgendwann an. Oh, das ist noch glatt und das möchte ich noch machen. Und Zell wäre doch noch schön und erst wenn ich das habe, ist gut. Die reissen uns permanent in alle Richtungen hinein. Und ziehen uns auch in der Meditation immer wieder weg. Plötzlich ist dann irgendwie am Tag, was ich morgen noch machen sollte. Und die reissen permanent an dem Stoff. Und das, was uns verankert und uns nicht in die richtige Ziele hat, ist die Aufmerksamkeit und die Sammlungsfähigkeit. Weil wenn die Viecher genug lange an dem Griff sind, werden sie miert und irgendwann legen sie sich ab und fusen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man sich ganz stark in dieser Sammlungsfähigkeit bei etwas im Bleiben, sich nicht wegziehen lassen und in deren Aufmerksamkeit kann fokussieren. Und Atem ist einer von diesen ganz grossen Pfosten, oder? Die haben wir immer da, solange wir leben und schnaufen, haben wir die Atmung, die ist uns immer zur Verfügung. Und Atmung sagt uns ja sehr viel aus über unsere Körperempfindlichkeit. Also darum ist es auch gut, sich mit der Atmung zu verbinden. wir merken es wieder an diesen Lehren. Am Anfang haben wir erstens so in der Meditation versucht, so ein bisschen die Weite zu zeigen. Dann haben wir ein bisschen versucht, die Gesamtkörperwahrnehmung zu gewinnen. Dann haben wir versucht, in der Atmung ein Stück weit tiefer anzuspüren, fokussierter zu werden und dann wieder zu öffnen. Was wir nicht so gut machen können, uns jetzt in irgendeiner Aktivität auf etwas ausrichten. Wir haben uns versucht, das oft auf die Atemmeditation ausrichten. Also die Kutscherfunktion und so haben wir hier nicht so gut können machen. Aber dass ihr einfach seht, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit hat eine riesige Bandbreite von dabeibleiben, sich erinnern, ganz fokussiert, ganz weit Überblick halten, sich ausrichten. All das ist mit dem Wort Sati gemeint. Es hat also ganz viele Schattierungen und noch einige mehr, die ich jetzt hier nicht erwähnen kann. Das wäre also mit achtsam gemeint. Und jetzt ist nicht die Frage, das ist der erste Punkt in dieser Definition und jetzt sagt er, eben wir verweilen achtsam in unterschiedlicher Form von Aufmerksamkeitsgrad und Ausprägungen und das ist wichtig, unermüdlich. Unermüdlich heisst einmal, wie es im Wort sagt, einfach ich bleibe dabei. Ich lasse mich nicht wegziehen. Und das ist nicht das, was uns am schwierigsten fällt, oder ganz viele, oder? Dass ich in meinem Alltag, wenn ich jetzt gemerkt habe, etwas tut mir gut, es muss jetzt nicht nur meditieren sein, sondern es kann irgendwie so regelmässig joggen oder ich soll Rückenübungen machen oder nicht so viel essen oder was auch immer. Das, was uns selber gut tut, unermüdlich dabei zu bleiben. Uns nicht wieder schlitteln lassen. Wenn es uns dann, vielleicht machen wir es eine Weile lang, wenn wir wirklich Rückenweh haben und dann geht es ja wieder gut, dann machen wir die Übungen nicht, bis wir den nächsten Nerv eingeklemmt haben oder irgendwie so. Und wir schauen irgendwie auf unser Gewicht, wenn wir Gewichtsprobleme haben, und dann irgendwann haben wir es, irgendwann lassen wir es wieder schlitteln und dann nehmen wir wieder ein paar Kilo zu und so weiter. Also das unermüdlich dabei zu bleiben, das ist eine ganz heikle Geschichte. Und das ist auch bei der Meditationspraxis ganz schwierig, wenn ich merke, das tut mir gut, immer wieder mir die Priorisierung und Zeit einräumen, das zu machen, was mir eigentlich gut tut. Und das ist aber eine wichtige Voraussetzung. Einfach Achtsamkeit einmal punktuell, selten, einmal dort und einmal in den Ferien, wieder mal in einem Retreat, das ist zwar auch lässig und ist auch gut, oder? Aber es hat nicht nie eine transformierende Kraft, weil die Lücken dazwischen werden wieder immer wieder, sind wieder gross und ich werde wieder Opfer von meinen Mustern, die mich irgendwann anziehen. Also wenn ich mich will, nachhaltig meine Verhaltensmuster, die mir und vielleicht auch anderen Leid zufügen möchte, das wirklich ändern, dann ist leider Gottes so, ich muss dranbleiben. Das ist unermüdlich. Darum sagt er das am Anfang. Es ist ein bisschen frustrierend, hat er gerne von etwas anderes gehört, aber es ist so. Leider muss ich dranbleiben. Unermüdlich. Es ist aber auch wichtig, und das ist in der, führt Analaya sehr gut aus, in dem Pali-Wort, das da dahinter ist, ist eigentlich Askese mit drin. Die Gefahr ist, dass man das unermüdlich macht, unerbittlich. Oder? So ein bisschen selbst kann stehen. Jetzt müssen wir auf den anpeitschen, ziehen wir die Meditation auch noch durch. Und das wäre dann so, als würde ich durch die Flüge tief einbuddeln. Wenn ich da zu viel Gewicht gebe drauf, jetzt gehe ich verbissen an die Sache an und jetzt will ich da die Furchen muss jetzt gerade werden und so und dann stemme ich mich auf den Flug, dann verhängt er sich. Also ganz entscheidend ist, die Unermüdlichkeit, die muss für uns selber anpassen gut sein. Und wir kennen uns selber am besten. Wir wissen, wenn mache ich mir etwas vor und sage, ja, jetzt sollte ich nicht so dran gehen und es ist schon gut, jetzt mache ich es nicht. Und dann gewöhnt uns so ein innerer Schweinehund. Oder? Und eigentlich wissen wir es. Oder wenn ich stark dran bin. Je nachdem, wie wir so entwickelt sind, haben wir eher das Problem, wir gehen zu stark dran oder zu wenig stark. Und im Unermüdlich ist auch drin, im richtigen Maß, wie wir dran gehen. Und das Bild, das immer wieder gebraucht wird, ist wie die Stimme von einem Saiteninstrument. Wenn ich die Saite zu stark anspanne, im blödsten Fall reißt sie oder der Ton ist zu hoch. Und wenn ich es ganz locker mache, kommt gar kein Ton mehr oder es ist zu tief. Also der richtige Ton kommt nur dann, wenn ich es im richtigen Ausmaß spanne. Und das ist hinter dem Wort unermüdlich. Ein nächster Punkt, den er dort betont, ist wissensklar. Und wissensklar hat unterschiedliche Ausprägungen in der buddhistischen Lehre. Und eins von dem wissensklar ist, ich muss einfach mal wissen, was ist überhaupt mein Ziel? Für was mache ich es? Ich kann einfach sitzen und sitzen. Und es ist zwar auch glatt, weil es ist ein bisschen entspannend so am Abend, so ein bisschen meditieren und so. Aber eigentlich geht es darum, ich sollte die Meditationspraxis machen oder die Satipatthana, die Achtsamkeitspraxis machen, mit dem Wissen darum, für was mache ich es. Nämlich, ich möchte mich eigentlich vom Leid befreien. Ich möchte schauen, dass die leidschaffenden Muster sich abschwächen. Also geht es immer wieder darum, zu überlegen, für was mache ich jetzt eigentlich gerade die Achtsamkeitsübung heute oben. Der Bodyscan, die Sitzmeditation, die Gehmeditation. Mache ich jetzt heute oben einen Tagesrückblick, tun jetzt den Atem beobachten, versuche ich möglichst entspannt zu meditieren, möglichst weit. Welche Art von Fokus, Achtsamkeit brauche ich jetzt? Also ich muss mir wissen, mit welchem Ziel sitze ich an, wenn ich sitze. Muss man das klar sein vorher. Also das eigentlich, bevor ich an sitze, überlege, was, und das ist ja schon ein bisschen, was brauche ich jetzt gerade, was will mir eigentlich gut tun. Und dann überlege, welches aus meinem Repertoire von Meditationsübungen und von Achtsamkeit wäre jetzt ideal. Was würde mir jetzt gut tun? Also, das ist wissend. Ich muss wissen, was brauche ich. Und ich muss mir auch immer wieder bewusst werden, dass der zweite von Wissensklar, mache ich das, was mir möglich ist? Oder habe ich eine Ausrede, etwas nicht zu machen? Also, ich muss mir überlegen, jetzt habe ich zwar nicht Zeit heute am Morgen zum Meditieren, weil ich bin spät ins Bett gekommen, kommt bei mir ab und zu vor. Jetzt, was wäre aber mir möglich? Ja, ich könnte ja aufmerksam ins Geschäft laufen. Oder zum Mögeln muss ich so oder so. Jetzt mache ich, statt dass ich am Morgen gesessen bin, versuche ich jetzt mein Morgenessen möglichst aufmerksam zu essen. Ich muss es gemacht haben bei der Rosinenübung. Ich brauche nicht mehr Zeit. Aber es ist mir möglich. Also es gibt eigentlich nie eine Ausrede dafür, wenn man sich wirklich mal überlegt, ich habe keine Zeit zum Meditieren. Wenn ich so etwas sage, ist es einfach eine Ausrede. Es ist die Frage, welche Art von Achtsamkeitspraxis kann ich machen? Und das finde ich für uns sehr hilfreich, wo wir alle ja meistens einen sehr vollen Tag haben. Ich kann mir immer überlegen, was ist mir jetzt möglich, an welchem Aspekt in meinem Alltag kann ich Aufmerksamkeit praktizieren? Also was ist mir möglich? Es gibt ein tibetisches Sprichwort, das sagt so, die Kunst des Lebens besteht eigentlich darum, in allen meinen Aspekten vom Leben Aufmerksamkeit hineinzubringen. Und das meiste braucht nicht mehr Zeit. Es braucht sich einfach daran erinnern. Ich könnte ja jetzt das einfach ein bisschen in einem anderen Modus machen. Also die Frage, wissensklar, immer mich mit der Frage, mache ich mir das Mögliche? Sich immer wieder klar werden, das Zweite, an was bin ich eigentlich gerade? Oft mache ich mir irgendetwas unbewusst und mache ich etwas. Ein dritter Aspekt von wissensklar ist, ich bin jetzt am Laufen, ich bin am Essen, ich bin am Schwätzen. Und wir sind schon wieder miteinander. Nein, jetzt bin ich bei dem. Das ist das Bild vom Drechsel oder vom Lehrling, der weiss, jetzt ziehe ich an und jetzt lasse ich nach. Also so dabei bleiben, merken, was geht. Das ist auch ein dritter Aspekt von Wissensklar. Und der vierte Aspekt ist dann, bleibe ich bei meinem Meditationsaspekt, bei meinem Meditationsobjekt. Und vielleicht habe ich mir heute gefragt, ich möchte jetzt den Atem beobachten und dann merke ich, jetzt einfach geht es nicht, weil jetzt bin ich im Gespräch und dann geht es auch darum, jetzt tue ich bewusst das Meditationsobjekt auf die Seite stellen, jetzt bin ich im Gespräch und wenn das Gespräch fertig ist, erinnere ich mich, ich habe wieder mal ein paar Atemzüge nehmen, dann nehme ich wieder den Koffer wieder auf und sage, so, jetzt bin ich wieder mit meiner Atemmeditation unterwegs. Das wäre auch wieder ein Aspekt von Wissensklar. Und der vierte Aspekt Achtsamkeit haben wir ja schon gehabt, ist frei von Verlangen und Betrübtheit. Das ist eigentlich schon ein bisschen Ziel. Das war ja schon, wenn ich frei bin von Verlangen und Betrübtsein, dann habe ich schon ein Stück weit meinen Weg verwirklicht. Aber es geht wieder zu merken und darum fiel das hier auch schon an. Bin ich jetzt eigentlich betrübt oder bin ich voll Verlangen? Bedauere ich, dass ich etwas nicht habe oder hätte ich gerne etwas nicht oder hätte ich gerne etwas? Also ein bisschen immer wieder zu merken, in welchem inneren Anspannungsmodus bin ich eigentlich? Und dieser Aspekt, also von unermüdlich dranbleiben, wissensklar, was ist eigentlich genau das Ziel? Mache ich das mir Mögliche? Verschiedene Aspekte von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und zu schauen, habe ich eine innere Anspannung hin zur Aversion oder zu Begehren. Das zu merken, geht eigentlich einher mit der gesamten Achtsamkeitspraxis. Das ist nur schon in der ersten Definition ist das hier angelegt. Und mit dieser praktischen Vorrede, die man jetzt hört, die Satipatthana sich für deine vier Objekte von der Aufmerksamkeit zuwenden, geht er dann auf die einzelnen Objekte eigentlich ein. Um vielleicht dir, ich merke, es ist jetzt schon Viertel vor, und wir sind erst bei dem zweiten Vers oder dritten Vers. Also ich glaube, ich werde das ganze Programm heute durchmachen, was ich eigentlich wollte. Es geht zu lang, das wird sonst mühsam für euch. Ich möchte aber vielleicht noch den Kehrvers dazu nehmen. Und dann gehen wir euch vielleicht spezifisch auf Daten ausführen das nächste Mal ein. Weil im Kehrvers hat man so weitere Aspekte, die wichtig sind. Wie könnte man Achtsamkeit praktizieren? Und zwar, ihr seht in dem Kehrvers, das steht ab Vers 5, auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich betrachtend oder verweilt hinsichtlich des Körpers äußerlich betrachtend. Wenn ich Aufmerksamkeit bin bei meiner Atmung, bei meiner Körperhaltung, dann wird ich mit mir eines klar, aha, wenn ich angespannt bin, habe ich meine Schultern so, wenn ich gestresst bin, habe ich eine flache Atmung oder ich habe einen verkrampften Bauch oder ich habe ein rotes Gesicht oder irgendetwas oder kriege Kopfweh. Also wenn ich mich so innerlich gut mit mir unterwegs bin, dann merke ich, in welchen Stimmungssituationen, in welcher inneren Haltung spiegelt sich was in meinem Körper wieder. Das wäre praktisch innerlich betrachtet. Und wenn ich das bei mir gut kennenlerne und bei mir selber spüre, merke ich es auch bei anderen. Weil das ist, da sind wir ziemlich ähnlich getaktet. Vielleicht kriegt der eine Durchfall, wenn er gestresst ist, und der andere Migräne. Aber Körperhaltung und Atmung und so, die sind zumindest bei vielen Menschen sehr ähnlich ausgeprägt. Und wenn ich mir selber besser kennenlerne, merke ich es auch bei anderen und kann ich dann auch besser auf das eingehen, wie es dem anderen geht. Sobald ich mich innerlich gut kennenlerne, mein Körperbewusstsein, gelingt mir das auch äußerlich betrachtend, dann auch mit anderen besser im Kontakt zu sein. Und das ist nicht sehr oft auch Leid reduzierend. Und darum ist der Perspektivenwechsel, ich sehe das bei mir, ich sehe es aber auch im Aussen. Also das ist gemeint mit innerlich und äußerlich betrachten. Also immer wieder mal schauen, ich bin jetzt achtsam auf meinen Atem, im Tramli zum Beispiel, und dann kann ich mal schauen, wie atmen eigentlich die Leute um mich herum und was sagt das über ihren Zustand, wie geht es mir, wie geht es denen? Oder was ist ihre Körperhaltung, was ist ihre Mimik, wie schauen sie drin? Was ist Körperspruch? Und je mehr ich es bei mir selber merke, bin ich auch im Kontakt mit anderen. Das ist ein wichtiger Teil, das wiederholt Buddha 13 Mal in dieser ganzen Lehre. Das immer wieder. Was er auch 13 Mal wiederholt ist, wenn ich im Beobachter bin, und das kann man, egal was man beobachtet, dann merken wir einen ganz wichtigen Aspekt, es ist ein Kommen und ein Gehen, es ist ein Stehen von Gehen. Die Atembewegung ist sehr schön dabei. Der Atemzug kommt, ich atme ein, und irgendwann kann ich nicht weiter einatmen, ich kann erst das nächste Mal einatmen, wenn ich dazwischen wieder ausgeatmet habe. Also die Einatmung geht und die Ausatmung über. Oder die Jahreszeit oder was auch immer. Alles kommt und vergeht. Es ist ein permanenter Wechsel. Wenn ich das wirklich beobachte, noch kann ich beobachten fast, was ich will. Wenn ich es wirklich beobachte, erkenne ich immer, dass Kommen und Vergehen ist. Und weil alles Kommen und Vergehen ist, kommt der dritte Aspekt, dann die Identifikation. Weil ich merke, alles ist sich im Entstehen und auch wieder im Vergehen, hilft mir das dabei, mich weniger stark mit dem identifizieren, im Sinn, ich verklebe mich damit und ich versuche es zu halten. Je mehr ich das Kommen und Vergehen bemerke und verinnerliche und kann mit dem sein, dass es kommt und vergeht, kann ich auch damit sein, dass etwas weggeht und ich kann mich lösen von dem. Und wenn ich mich nicht lösen von dem, dann kommt so eine Identifikation zu einer Meinung, zu etwas, was ich habe, zu einer Beziehung. Die kommen und gehen und die entstehen und vergehen. Und wenn ich das viel behalte und mich mit dem identifiziere, dann kommt es zu einer Verklebung und kommt es zu dem Reiben vom Dukkha. Je mehr ich da etwas habe, desto mehr kommt es zu einer Reibung. Nämlich dann, wenn es vergeht und ich möchte es nicht. Oder es kommt etwas, was ich nicht will, und es kommt auch zu einer Reibung. Und das ist gemeint mit dem Dukkha. Dann entsteht eine Reibung, wenn ich anfange halten oder wegstoßen. Und im Erkennen von Entstehen und Vergehen und das immer wieder beobachte, hilft mir das, das Griffen und Wegstoßen abnehmen zu lassen. Oder, mit einem anderen Wort, die Identifikation. Und darum steht er hier in dem Vers, die Achtsamkeit des Körpers ist da, ist ihm gegenwärtig in dem Maß, das zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Er schaut es nicht wegen mehr an. Es geht nicht, sich in die eigene Atem, es ist zwar schwierig, zu verlieben oder in sein Spiegelbild oder was. Sondern ich schaue an, wie sieht mein Gesicht aus. Nicht, dass ich mich jetzt wahnsinnig toll und glatt finde, sondern einfach, ah, das ist ein Gesicht. Und das ändert sich. Oder da ist ein anderer Mensch und, oder eine Blume. Und ich brauche das im Sinn, um zu erkennen, wie ist das. Es geht nicht darum, sich stark mit dem zu identifizieren und davon zu greifen. Sondern es geht darum, mit diesen Objekten, all diesen Objekten zu sein, um an ihnen etwas zu lernen. Und sich nicht damit zu identifizieren im Sinn von unfrei werden. Das heisst nicht, etwas nicht gern haben. Also klar, sind wir alle hoffentlich ein Stück weit identifiziert mit unseren Familienmitgliedern und Partnern und so weiter. Die Frage ist einfach, ist das eine ganz klebrige, enge Beziehung oder lässt sie eine Freiheit zu? Und eine manche gute Beziehung kann ersticken, wenn sie zu eng wird. Es braucht immer wieder eine Freiheit. Ich muss wieder loslassen können. Und es geht um das, es geht nicht um einfach alles distanziert und weltfremd und unberührt anzuschauen. Wenn man immer wieder ganz klar sagen, ist ein häufiges Missverständnis im Buddhistischen. Aber es geht darum, die richtige, auch wieder dort, die richtige Distanz oder die richtige Nähe zu finden. Also diese Aspekte mit dieser Definition zusammen sind wichtig, wenn wir uns mit Achtsamkeitspraxis unterwegs sind. Und ich habe das vielleicht im Sinn wieder versucht, mit ein paar Fragen, wo jetzt aus dem wie bin ich gewahr, zu formulieren, die haben auf der nächsten Seite. Die erste Frage, die man sich stellen kann, vielleicht für den Alltag als Idee, ist, mit welcher Energie bin ich gerade an meiner Praxis? Kann man das manchmal fragen? Kann man sich auch noch einmal aufschreiben und sagen, ich frage mich das einmal im Tag, schreibe es noch einmal auf. Das wäre die unermüdlich, oder? Bin ich in dem Ausmaß an meiner Achtsamkeitspraxis, wie ich es eigentlich möchte und ich mir es gut tue? Bin ich zu stark dran oder zu wenig? Bin ich zu locker, zu leger, lasse ich schlitteln wieder oder nicht? Das wäre eine Frage, bin ich gewahr, ist praktisch eine Unterfrage darunter, mit welcher Energie bin ich dabei? Ich würde sich auf den ersten Punkt hier beziehen, unermüdlich. Das Wissensklar eben ausgefaltet, was weiß ich, was ich tue. Wahrscheinlich bin ich mir bewusst, eigentlich, was ich mache, oder mache ich oft etwas unbewusst. Und ich kann das wieder unterteilen in die für Unterfrage, für was mache ich, was ist das Ziel, ist es überhaupt für das geeignet, was ich mache, mache ich es mir möglich, an was bin ich gerade. Das wären wieder mögliche Unterfragen, von vielen noch mehr Unterfragen. Ich habe jetzt einfach mal vier mehr so aufgeschrieben. Also das Wissensklar kann ich mir wieder vergegenwärtigen, indem ich mir überlege, ab und zu meinem Tag, hey, was mache ich eigentlich gerade? Und für was mache ich es eigentlich? Und ist für das, was ich mache, eigentlich geeignet? Oder ist es einfach eine Selbstbeschäftigung, dass ich nicht mit mir selber begegne? Ist es wirklich sinnvoll, was ich da eigentlich mache, für das, was ich machen will? Dann merke ich, nein, jetzt wäre ich nicht sinnvoll, jetzt hier noch aufzuräumen, weil es kommen ja nächstens die Leute oder irgendetwas noch zu machen. Weil in 10 Minuten brauche ich ja das. Also lasse ich das jetzt auf der Seite, das ist jetzt nicht wichtig. Ich mache jetzt für den nächsten Moment das. Ich begegne das oft mir, dass ich irgendetwas mache in meinem Alltag. Ich denke, ich muss die Papiere noch sortieren und das E-Mail noch lesen. Und dabei kommt ja in 10 Minuten nicht und ich bin für das Gespräch noch nicht vorbereitet. Dann ist das jetzt nicht zweckdienlich, jetzt das E-Mail noch zu lesen. Sondern jetzt wäre es zweckdienlich, anzusehen, um zu überlegen, was ist das Ziel von diesem Gespräch. Und ich ertappe mich oft, das klingt so einfach, wissensklar, aber ich ertappe mich oft, dabei, das ist gar nicht der Fall. Ich mache irgendetwas, was für das Nächste gar nicht geeignet ist. Das ist gemeint mit wissensklar. Also es ist nicht so banal, wie das da tönt. Also es ist mir zumindest nicht gut so. Also die Frage können mir dafür helfen, macht das eigentlich Sinn, wenn ich das mache? Dann das Achtsam, da könnte ich mich fragen, welche Form von Achtsamkeit ist jetzt gerade angemessen? Witte oder fokussierte? Konzentrierte, steuernde, dass ich mir einfach weiss, es gibt unterschiedliche Formen von Achtsamkeit. Es ist nicht einfach nur eine richtig. Wir haben oft das Gefühl, es ist eher fokussiert, es kann aber auch ganz weite, lockere sein. Bewusst, merke, jetzt bin ich eigentlich innerlich eng und alles ist verklemmt, okay. Jetzt wäre es gut, einfach ein bisschen mit Weite gehen, den Horizont öffnen Und dann bin ich wieder zu lasch. Und dann merke ich zwar, gut, ich würde mich ein bisschen mehr fokussieren. Also da zoome an meinem Achtsamkeitszoom. Und vielleicht die Frage, welche Form von Aufmerksamkeit ist jetzt gerade richtig geeignet dafür? Und dann erkenne ich Verlangen und Betrübtheit, eben merke ich, bin ich gerade in Aversion irgendwie eher ablehnend oder bin ich jetzt mit so etwas im Himmel? Das ist so mein Zug. Das wäre die Frage so frei von Verlangen und Betrübtheit. Und die hinteren Aspekte im Care-Phase könnte man fragen, eben im Innen und Aussen von der Aufmerksamkeit, bin ich nur bei mir? Achtsamkeitsmeditation könnte ja sehr ausfallen. Ich bin einfach bei mir und mein Atem und ich tue mir da selber ein bisschen an mir fehlen. Achtsamkeitspraxis hat auch ganz viel damit zu tun, im Kontakt zu sein. Es ist nicht einfach eine egoistische Veranstaltung. Nur ich schaue für mich und so. Sondern darum kommt es in der Phase immer davor. Das ist immer auch nach außen gerichtet. In Verbindung mit anderen. Also bin ich im Kontakt, und habe ich das so geschrieben, bin ich nicht nur auf meine eigene Achtsamkeitspraxis eingeschossen, sondern bin ich immer wieder offen und sehe ja im Aussen, was da läuft. Dann die entscheidende Frage, ganz wichtige, sehe ich immer das Entstehen von Go in allem. Und wenn es kommt oder geht, kann ich damit sein, dass es kommt oder geht, oder bin ich identifiziert und im Widerstand. Das wären eigentlich so die Fragen, wo man sich jetzt könnte abgleichen könnte, wie bin ich gewahr, nur schon am Anfang von diesen ganzen Ausführungen über Satipatthana, das habe ich noch gar nicht angefangen. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen darüber geredet, über die Definition und über den Care-Vers. Und wir haben noch kein einziges Objekt jetzt wirklich verbiert, von denen wir aufgeführt sind. Da merkt man ein bisschen, die Achtsamkeitspraxis ist ein bisschen mehr als das, was man einfach so in Zeitschriften so liest. Ja, jetzt sind wir alle ein bisschen achtsam und das ist jetzt hip und das ist jetzt toll. Sondern die Achtsamkeitspraxis, wir haben gar nicht richtig angefangen, hat ganz extreme Breite. Und geht in extreme Tiefen hinein. Und vor allem, das werden wir dann merken, jetzt in den einzelnen Objekten, wenn wir das die nächsten Mögen miteinander anschauen, vor allem dann auch in den Dhammas, wo es mir nicht kommt, aufgrund von dem, was ich da beobachte, komme ich zu Aussagen über die Wirklichkeit und zu Lehrinhalt, merkt man, das führt schlussendlich zu dem. Aufmerksamkeit führt dazu, dass ich mehr Wahrnehmung im Zusammenhang erkenne und dass mir Sachen klar werden. Und darum führt es eben auch zur Weisheit. Es ist die Spur zur Weisheit. Wenn ich es nicht einfach mache und es ist glatt und eine schöne Blume schmeckt und ich bin präsent, das ist zwar auch Aufmerksamkeit, aber es ist ein kleiner Aspekt daraus. Brandspannbreite ist noch viel breiter. Und vielleicht, und das wird als Idee für die nächste Zeit, ich habe gar nicht gehört, wenn der nächste oben ist, das habe ich vergessen, im Juni irgendwann, wäre das eine Möglichkeit, sich vielleicht jetzt an dieser Frage, bin ich gewahr, bin ich Aufmerksamkeit und gewahr habe ich gewählt, das habe ich noch nie gesagt, weil es einfach achtsam hat häufig einen Aspekt von fokussiert. Gewahr sein, ist zwar ein bisschen ein veraltetes Wort, aber ist mehr von ein bisschen eine 360-Grad-Perspektive. Achtsam ist mehr so, ich bin achtsam auf etwas, sage ich, ich bin achtsam auf. Und ich bin gewahr, ist ein bisschen auch immer präsent, aber nicht nur auf das Mikrofon jetzt hier oder auf das nächste Gesicht, sondern ich sehe zwar das Mikrofon und ich sehe so die Gesichter und ich sehe das Licht und ich sehe die Aussicht auf den Tülliger Hügel. Es ist panoramischer, quasi ist ein Stück weit panoramischer und umfassender. Darum habe ich hier jetzt nicht, bin ich achtsam geschrieben, sondern bin ich gewahr. Aber Achtsamkeit ist nicht ein Aspekt darunter. Es wird oft auch ein Wort Glauberei ein bisschen. Aber oft, dass ihr ein bisschen wisst, auch jetzt aufgrund von diesen Lehrreden oder diesen Gleichnissen, dass eben Achtsamkeit, müssen wir eben weit verstehen, nicht nur im deutschen engen Sinn. Mindfulness ist ein bisschen ähnlich wie quasi, oder? Voller geistvoll oder voll präsent im Geist. Das englische Wort Mindfulness. Okay. Jetzt möchte ich aber hier aufhören. Für heute. Also um die Atmung haben wir uns jetzt nicht wirklich befasst, das machen wir uns das nächste Mal. Und das Ziel, dass wir dann, dass wir zumindest auf einen von diesen Aspekten von den weiteren Satipatthanas würden eingehen. Und wo wir dann sicher recht vertieft gehen, ist ein Ziel, und das wird für jeden für den oben brauchen, ist auf die verschiedenen Dhammas. Werden wir dann relativ tief eingehen. Ich habe ja allein über die vier edlen Wahrheiten einen ganzen Jahreszyklus gemacht. Aber das bedingt den Entstehen ist es nicht dabei. ist aber jetzt unter den Daseinsgruppen ist es bedingt ein Sturm mit drin. Kann man nicht ein Jahr lang schwätzen und kann auch ein paar Bücher schreiben. Also man kann über jeden einzelnen von diesen Punkten kann man nicht wirklich beliebig in die Tiefe gehen. Und das werden wir in den nächsten Üben dann auch machen, der eine oder andere. Von denen werden wir uns ein bisschen enger vornehmen und vertiefen. Jetzt gibt es vielleicht aber noch einfach kurz ein, zwei Rückfragen dazu. Das werden wir nicht jetzt gesagt haben, Ergänzungswünsche. Oder gerade, wo ich jetzt sage, jetzt gehe ich völlig konfus heim. Das kann zwar manchmal auch gut sein, aber gibt es gerade irgendetwas, wo man gerne etwas vertieft hat dazu oder etwas unklar ist? Oder etwas, wo man findet, es völlig daneben, was du da gesagt hast? Eine Präzisierung, ja? Amanda?
Das ist interessant, ich habe in dem Entstehen und Verfügung gesagt, ich bin typisch an Tanzweise, er nennt das Unbeständigkeit.
Ja.
Ja.
Das ist richtig. Stich, ja. Mhm. Genau. Es ist eben nicht beständig, es ist nicht für sich allein existent, es ist immer bedingt und weil es Bedingungen unterworfen ist, immer veränderlich. Und die Unbeständigkeit, uns intellektuell vollständig klar ist, ist jeder klar, es ist unbeständig und ich sterbe irgendwann. Und alle hier, irgendwann in 50 Jahren ist für uns, doch, ihr seid hoffentlich noch da. Aber der Rest da drin ist vermutlich nicht mehr da.
Das Wort unbeständig ist eben so ein deutscher Sprachdruck, das so ein bisschen negativ setzt.
Ja, es ist ja häufig negativ, es ist einfach ein Fakt. Einen, den wir gerne verdrängen. Und dort liegt aber der Zugang eben auch wirklich zur Leidbefreiung. Indem ich aufmerksam und gesammelt bin, wenn ich eben genau anschaue, egal auf welches Objekt von denen, merke ich, es ist unbeständig. Und weil es unbeständig ist, ist es sicher nicht dazu angetan, mein Glück auf das zu setzen. Sondern es zwar genießen, wenn es da ist und damit sein, aber mich nicht einfach zu verkleben. Weil wenn ich es mache, entsteht Leid. Ganz verkürzt. Und damit das wirklich zutiefst anerkennt, die Leerheit oder die Unbeständigkeit, das Anatta, die Leerheit, die Ichlosigkeit, die Substanzlosigkeit ist dort hinten dran. Die sehe ich nur, wenn ich wirklich ganz genau anschaue. Wenn ich nur kurz anschaue, habe ich das Gefühl, ja, dass die Straße hat immer gleich ausgesehen. Oder der Amanda immer gleich ausgesehen. Wenn ich aber genau anschaue, das Vergleich mit dem, ist auch erinnern sich wichtig an, er ist ein bisschen älter geworden oder ich bin älter geworden. Oder dann merkt man, erst einmal, wenn wir es vergleichen und dabei sind und genau anschauen, merken wir das, was sich verändert hat. Wenn wir nur so oberflächlich anschauen, verpassen wir die Veränderlichkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir genau anschauen. Und darum wird es immer wieder wiederholt im Kehrvers. Ja. Gut, haben alle ein bisschen genug, glaube ich. Es ist lang gegangen.
Eine Frage. Ja. Wenn wir jetzt alles wieder vergessen, was du heute so uns gesagt hast, was wäre denn für dich so das Wichtigste? Was muss man mitnehmen von heute?
Ich habe das vielleicht nicht so ausdrücklich gesagt, aber so das Wichtigste ist Aufmerksamkeit. Wir haben oft das Gefühl, Achtsamkeit, Meditation oder Praxis ist etwas zusätzlich, ist etwas aufgesetzt. Aber eigentlich ist es etwas völlig Natürliches. Oder? Ich kann überall, in all diesen vier Satipatthanas, die wir jetzt gar noch nicht angefangen haben, eigentlich Botschaft hinter dran ist, ich kann in allem aufmerksamer und gesammelter sein, präsenter. In allem. Darum tut er das an so vier grossen Feldern ausführen. Und es gibt einen anderen Teil, der sagt, selbst beim Kacken und beim Kochen und bei irgendwas, und das steht ausdrücklich beim Kacken, oder? Immer. Und was wir mitnehmen können, ist einfach die Frage eigentlich, und das ist halt das, die Bedeutung, den Erinnern, sich immer wieder erinnern, präsent sein, egal was ich bin. Und es ist nichts Zusätzliches und es ist nichts aufgesetzt und nichts Künstliches und nichts Esoterisches. Es ist einfach eine andere, es geht darum, auf eine andere Art lernen wahrzunehmen. Und das geht es eigentlich in diesen vier Satipatthanas. Und darum müsst ihr nicht Schiss haben, und das ist immer die, es ist nicht etwas Zusätzliches, und ich habe keine Zeit und ich kann nicht. Sondern ich muss mir einfach überlegen, wie mache ich es, wenn ich merke, es ist mir wichtig. Das finde ich eigentlich das Wichtigste. Und selber dann sich auch überlegen, können ja all das vergessen, sind auch aufmerksam, dann kommt ja all das. Also all das, was wir hier erzählen, wenn ich selber auch aufmerksam bin und bewusst anschaue, dann sehe ich all das. Ich sehe das alles selber, das muss mir nicht jemand erzählen. Ich muss einfach anfangen, aufmerksam sein. Da muss man es eigentlich gar nicht merken. Ich muss nur merken, ich muss aufmerksam sein. Das ist das Einzige. Oder? Darum auch bin ich gewahr. Immer wieder das Frage, die müssen vielleicht auch schauen, ich kann ja mir mit immer, bin ich gewahr. Nehmt nur die Frage, das ist das Einzige, was man mitnehmen muss. Bin ich gewahr? Und wenn ich gewahr bin, kommt alles andere von selber. Oder? Das ist der direkte Weg. Also ich kann gar nicht anders. Wenn ich gewahr bin und schaue, dann sehe ich ja. Ich kann gar nicht anders. Das ist eigentlich. Also, es ist ganz simpel. Wir können eigentlich aufhören und das Jahr abschließen. Also, darum ist auch Ekayana der einzige Weg. Seid aufmerksam. Oder bin ich gewahr? Fragt euch das immer wieder, kleben jetzt überall an und App und ich weiß nicht was. Sagen der Partner, du fragst mich ab und zu, bin ich gewahr? Bist du jetzt gerade bei der Sache, du Schatz? Was ist los? Bist du so geistesabwesend? So, also, ja, können den anderen im Umfeld sagen, du fragst mich doch ab und zu. Hey, hilf mir dabei. Weil das ist das Schwierigste. Sich erinnern. Und wenn wir gewahr sind, kommt alles von alleine. Das ist alles. Ja. Du kannst den Rest vergessen eigentlich. Dann die Frage, bin ich gewahr, steht sie auch am Anfang.
Das ist übrigens kein Witz mit der Mappe, es gibt eins.
Ja, es gibt es, kann ich auch. Ja. Aber ich brauche es nicht so gerne. Aber es gibt Achtsamkeits-App und so, kannst du abladen. Achtsamkeits-App, glaube ich sogar, Achtsamkeits-App. Kann man den Gong einstellen und da kommt der Spruch und allem. Ohne Witz. Okay, sonst noch, jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, was ich mir nicht mehr erzählen. Als Wichtigste quasi, bin ich gewahr? Fragezeichen. Okay. Gut. Dann nur noch für ein paar wenige Sekunden noch mal kurz das in die Stille sacken lassen. Und dann, bevor wir das machen, gibt es die Möglichkeit für die, die Lust haben und noch nicht zu mir sind, mal, also gut, sie haben ihn noch nicht ausgepackt, ihr denkt, wenn der Amanda dahinter sitzt. Also es gibt direkt noch Gutsi, es gibt Tee, es gibt Kaffee für die, die wollen. Und die wollen, können noch gerne bleiben, machen dann die Tisch und die Mitte und können ein bisschen käffeln, können ein bisschen diskutieren. Könnt aber auch wirklich gerne heimgehen, es ist keine Beleidigung, oder? Sie fühlen euch wirklich frei. Sonst schießen die Gutsi alle alleine, das ist auch nicht schlecht. Und beim nächsten Mal, wenn ihr kommt, ich habe einfach sehr Respekt oder auch jetzt von diesen Stegen, die ist relativ steil, also geht aufmerksam die Stegen ab und hilft jetzt nächstes Mal die Schuhe. Darum habe ich auch unten so Schäfte gemacht, weil dann habt ihr euch gefunden, da kann ich nicht Schuhe reinstellen. Stellt sie mir lieber dort rein, wenn ihr da oben, wenn ihr dann da von da oben auf dem Treppen nach so die Schuhe anzieht, irgendwann fällt mir dort einen ab und das möchte ich wieder verhindern. Also das nächste Mal unten hat so Schäfte, da kann ich die Schuhe reinstellen oder am Boden und dann die Jacken aufhängen, weil da oben finde ich es einfach zu gefährlich. Darum habe ich die Garde oben nicht da oben gemacht. Dann noch, ich wollte sagen, wenn ihr schon gönnt, es hat dort eben noch so ein Kessel, wo ihr das Geld reinlegen von heute. Und es hat auch so eine Liste, wo ich die Namen aufgeschrieben habe. Und wenn, falls euer Name noch nicht drauf ist, schreibt euch doch rein. Dann sehe ich ein bisschen, wer ist, wenn er gekommen. Kann ich ja wissen, wie viele jetzt sind das letzte Mal da gewesen, wie viele muss ich wiederholen. Jetzt kommen wir ein bisschen um das. Und wenn ihr euch eure E-Mail-Adresse noch nicht sollte haben, wenn ihr keine Mail direkt von mir kriegt und ihr das gerne möchtet, könnt ihr dann neben euren Namen eure direkte E-Mail-Adresse schreiben, dann werdet ihr automatisch auch immer eingeladen. Das könnt ihr da vielleicht noch machen. Das ist, glaube ich, das, was ich nachher sagen wollte. Und sonst hat es mich gefreut, euch alle zu sehen. Und ich wünsche euch eine wunderbar tolle Zeit, Pfingstzeit. Ist auch eine tolle Zeit zum aufmerksam sein. Kufferzeit, Pfingstzeit. Und dann sehen wir uns spätestens wieder im Juni, wenn ihr dann vielleicht an der nächsten Achtsamkeit zu oben kommt.